Stell dir mal vor, du planst das perfekte Wochenende. Du nimmst dein Handy, öffnest deinen Messenger und schickst Einladungen an deine Freunde raus.
Mhm.
Dem einen schreibst du also ganz locker, er soll bitte zum Barbecue kommen. Dem nächsten schickst du eine Einladung zur Barbecue-Party.
Ja.
Und dem dritten schreibst du einfach so was wie, hey, wir treffen uns am Samstag zum Grillen.
Richtig. Klingt nach einem ganz normalen Freitagabend, würde ich sagen.
Absolut. Und für dich und deine Freunde ist das ja auch völlig logisch und eindeutig. Es ist exakt ein und dasselbe Event.
Genau. Ihr steht am Ende alle mit einem kühlen Getränk in der Hand um denselben heißen Rost.
Eben. Aber jetzt stell dir mal vor, deine smarte Kalender-App, die da im Hintergrund läuft und mitliest, die versucht, die Arbeit abzunehmen. Und auf einmal trägt die dir drei völlig verschiedene Termine ein.
Oh je.
Ja, an drei verschiedenen Tagen. Du stehst dann quasi freitags allein am Grill, samstags kommen die Barbecue-Gäste und sonntags dann die BBQ-Truppe.
Das absolute organisatorische Chaos? Und das alles nur wegen ein paar unterschiedlicher Buchstaben?
Ganz genau. Und warum? Weil das System, also die App, nur diese rein syntaktische Oberfläche sieht.
Richtig. Eine Maschine, also auf ihrer grundlegendsten Ebene, die schlussfolgert da ganz simpel. Unterschiedliche Zeichenketten bedeuten für sie zwingend unterschiedliche Realitäten.
Mhm. Diese semantische Brücke, weißt du, die wir Menschen da instinktiv bauen, die existiert in der Maschine einfach nicht.
Und genau das ist der Punkt, warum wir uns heute in diese tiefgehende Analyse stürzen. Denn dieses unsichtbare Chaos, das wir jetzt in unserem kleinen Kalenderbeispiel vielleicht noch belächeln, das passiert Tag für Tag im ganz großen Stil in der Geschäftswelt. Und es vernichtet wirklich Unsummen an Geld.
Absolut. Wir schauen uns heute extrem intensiv an, warum ein winziger Tippfehler, also eine kleine alternative Schreibweise oder auch nur ein unsichtbares Leerzeichen an der falschen Stelle, ein komplettes, millionenschweres Geschäftsmodell im Lead-Management ins Wanken bringen kann.
Ja, das ist ein massives Problem.
Unsere Mission heute für dich, der du zuhörst, ist wirklich zu verstehen, wie diese technischen Fehlerketten überhaupt erst entstehen und natürlich mit welcher Systemarchitektur man dieses Chaos direkt an der eigenen Tür abwehrt.
Also wenn wir da direkt mal in die technische Mechanik eintauchen, das Kernproblem liegt echt in der Art und Weise, wie klassische Datenbankabfragen strukturiert sind.
Okay, lass uns das mal konkret machen.
Lead.
Mhm, einen potenziellen Neukunden.
Genau. Und im Datenfeld für das Endgerät steht dann der String iPhone 14 Pro.
Okay, ganz normal.
Ja, aber ein anderer Partner, der sendet im exakt selben Feld den Wert Apple iPhone 14 Pro.
Aha, und unser menschliches Gehirn, das filtert diesen Markennamen Apple in Millisekunden einfach als redundante Zusatzinformation heraus.
Richtig, weil wir dieses Hintergrundwissen haben. Wir wissen, das iPhone wird zwingend von Apple produziert. Das ist für uns sonnenklar.
Aber warte mal, da muss ich jetzt provokant reingrätschen.
Schieß los.
Ich meine, wir haben Ende Juni 2026. Warum scheitern unsere hochkomplexen Automatisierungspipelines an genau diesem banalen Punkt?
Ja, das fragt man sich oft.
Warum programmieren wir die Systeme nicht einfach so flexibel, dass sie solche offensichtlichen Gemeinsamkeiten einfach selbst erkennen?
Was meinst du genau?
Naja, wenn in der Datenbank gesucht wird, könnte man doch einfach so ein Muster definieren. Also eine Regel, die besagt, wenn das Wort iPhone irgendwo in diesem Textfeld auftaucht, dann ordne es verdammt nochmal richtig zu.
Ah, okay. Du spielst da auf Wildcards an. Oder sogenannte Regular Expressions, kurz Regexes.
Genau das meine ich.
Ja, das klingt in der Theorie super logisch. Das Problem ist nur, dass solche flexiblen Abfragen in skalierenden Systemen extrem gefährlich werden können.
Inwiefern gefährlich?
Naja, stell dir vor, du schreibst eine Regel, die einfach jeden Datensatz durchwinkt, der das Wort Apple oder iPhone enthält.
Klingt doch gut.
Eben nicht. Damit produzierst du massive False Positives.
Ah.
Plötzlich rutscht da der Lead von einem Nutzer rein, der eigentlich nur eine billige Apple-Schutzhülle sucht.
Hm.
Oder vielleicht ein Ladekabel für sein iPhone.
Oh, verstehe. Und der landet dann?
Der landet dann im hochpreisigen Topf für Smartphone-Käufer.
Hm.
Das willst du absolut nicht.
Krass. Ja, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn.
Genau. Und deshalb setzen klassische Systeme auf Exact-Match-Abfragen. Die Datenbank sucht nach exakt der Zeichenfolge.
Also wirklich Buchstabe für Buchstabe.
Exakt. Und weicht das sogenannte Payload auch nur um ein einziges Leerzeichen ab, dann gibt diese Query ein Null zurück.
Hm. Der Datensatz fällt also komplett durchs Raster.
Richtig. Er ist für das System schlicht nicht existent.
Und die Konsequenzen daraus? Die ziehen sich dann ja quasi wie ein roter Faden durch alle Abteilungen, oder?
Oh ja, das ist ein echter Domino-Effekt.
Also die Leads werden völlig falsch geroutet oder bleiben irgendwo im System hängen?
Genau. Und die internen Filtermechanismen, die man vielleicht vorher extrem mühsam und feingranular aufgebaut hat, die greifen auf einmal komplett ins Leere.
Und was ist mit den Auswertungen? Ich stelle mir das für das Management furchtbar vor.
Absolut. Wenn man da auf die Analytics-Dashboard schaut, auf deren Basis ja oft weitreichende Entscheidungen getroffen werden, dann sind diese Conversion-Raten völlig verzerrt.
Weil man plötzlich drei verschiedene Kategorien für exakt dasselbe Produkt hat?
Ganz genau. Und dadurch erreicht dann keine dieser Kohorten mehr irgendeine statistische Relevanz. Du stocherst völlig im Nebel.
Und am härtesten trifft es wahrscheinlich den Abrechnungsprozess, oder?
Das ist der Wundepunkt. Du kaufst im Vorfeld diese Leads von Partnern ein, du bezahlst gutes Geld dafür.
Mhm.
Und dann kannst du diese Datensätze aber aufgrund so einer lächerlichen syntaktischen Abweichung gar nicht an deine eigenen Endkunden weiterverkaufen.
Du bleibst also knallhart auf den Kosten sitzen.
Exakt. Und Workflows oder nachgelagerte E-Mail-Automatisierungen, die brechen einfach ab, weil die Variablen im System nicht befüllt werden können.
Weißt du, das Phänomen kennt eigentlich jeder, der auch nur seine privaten Daten organisiert.
Wie meinst du das?
Ja, denk mal dran, wie oft man in seinen eigenen digitalen Notizen sucht. Sei es jetzt in Notion oder Obsidian oder wo auch immer. Du suchst nach einem bestimmten Projekt-Tag und verzweifelst total, weil die Suche einfach komplett leer bleibt.
Oh ja, das kenne ich nur zu gut.
Und dann, Minuten später, realisierst du, dass du den Tag damals beim Anlegen mit einem Unterstrich statt mit einem Bindestrich geschrieben hast.
Ja, ein Klassiker.
Für deinen eigenen Verstand war das Dokument genau am richtigen Platz. Aber für den Index dieser Suchmaschine existierte es schlichtweg nicht.
Genau das ist das Prinzip. Und wenn wir diesen kleinen nervigen Effekt von einer privaten Notiz-App mal auf die Ebene des automatisierten B2B-Datenhandels hochskalieren,
dann knallt es richtig.
Dann entsteht da ein massiver Domino-Effekt, ja? Der Lead-Handel ist ja ein absolutes Echtzeitgeschäft. Da entscheiden wirklich Millisekunden darüber, ob ein Lead erfolgreich monetarisiert wird oder ob er komplett wertlos verfällt.
Lass uns das doch mal durchspielen. Nehmen wir an, wir betreiben jetzt eine große Routing-Engine für solche Leads.
Okay, bin dabei.
Ein absoluter Premium-Käufer, der hinterlegt bei uns ein riesiges Budget und konfiguriert in unserem System, also er sagt, hey, ich zahle absolute Höchstpreise, aber ich möchte ausschließlich Leads von Nutzern, die aktuell ein iPhone besitzen.
Gut, das ist ein klares Targeting.
Genau.
Unsere Routing-Logik ist also scharf geschaltet auf diesen exakten Wert iPhone.
Mhm.
Wenn nun über die API, also die Schnittstelle, der Payload mit dem String Apple iPhone 14 Pro hereinkommt, dann schlägt diese Validierung auf der Datenbankebene doch komplett fehl, oder?
Vollkommen richtig. Das System blockiert die Transaktion in dem Moment einfach.
Wahnsinn.
Und der Lead wird dann entweder an einen Fallback-Käufer geroutet, der vielleicht nur ein Zehntel von diesem Premium-Preis zahlt.
Autsch.
Oder, noch schlimmer, er bleibt komplett unverkauft als Dateileiche in deiner Datenbank liegen.
Und das ist ja nur ein einziger Lead.
Ja?
Hier wird das Problem ja erst richtig systemisch, wenn wir mal über die Anbindung von multiplen Schnittstellen sprechen.
Oh ja, das API-Chaos. Das ist der eigentliche Skalierungskiller. Weil jeder externe Partner, der an unser System anbockt, quasi seinen völlig eigenen Datendialekt mitbringt.
Genau das. Er spricht eine andere Sprache.
Das zeigt sich ja bei geografischen Daten extrem gut, finde ich. Partner A übermittelt in seinem JSON-Payload als Region, sagen wir mal, Hamburg.
Okay.
So. Partner B, der eine historisch völlig anders gewachsene Infrastruktur hat, der sendet uns aber nur das Kürzel HH.
Ja.
Und ein dritter Partner, der liefert dann plötzlich den String Hamburg-Stadt.
Und das ist noch harmlos. In der Immobilienbranche, also einem der lukrativsten Märkte für Lead Generation überhaupt, da ist das noch viel gravierender.
Echt? Wie sieht das da aus?
Nimm mal den Parameter für den Besitzstand. Der kommt beim ersten Dienstleister ganz brav als Eigentum herein.
Mhm.
Die nächste API schickt dann aber Hauseigentümer und ein internationales Partnernetzwerk liefert den Wert Owner.
Und semantisch decken natürlich alle exakt denselben Sachverhalt ab.
Genau. Aber syntaktisch zwingen sie dein System komplett in die Knie.
Weißt du was? Das wirft für mich ein ganz neues Licht auf das ganze Thema Wachstum.
Inwiefern?
Naja, wenn ein Unternehmen heute sagt, hey, wir möchten skalieren, dann denkt man doch sofort an Serverkapazitäten, Cloud-Infrastruktur oder riesige Load-Balancer.
Richtig. Man denkt immer an Hardware.
Aber die Hardware, die kann doch problemlos Millionen von Datensätzen in der Sekunde durchschleusen. Die Skalierung scheitert hier also gar nicht an der Rechenleistung, sondern wirklich an der Sprache der Daten.
Absolut. Sie scheitert an dieser exponentiell wachsenden Komplexität dieser Datendialekte.
Das ist echt verrückt.
Weil mit jedem neuen Partner, den du anwendest, da entsteht ja eine völlig neue Matrix an potenziellen Abweichungen.
Stimmt.
Das, was bei 2 oder 3 Partnern noch als kleine, nervige Inkonsistenz beginnt, das wuchert ihr bei dutzenden Schnittstellen zu einem absolut unwartbaren Regelmonster heran.
Und wenn du dann versuchst, das noch mit diesen klassischen Wenn-Dann-Abfragen, also hart kodiert, aufzufangen,
dann bricht deine Geschäftslogik irgendwann einfach unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Da kommst du nicht mehr hinterher.
Das heißt also, da wir unsere externen Dienstleister ja schlecht zwingen können, ihre gesamten eigenen Datenbanken umzustrukturieren, nur um exakt unseren Dialekt zu sprechen,
das werden die definitiv nicht tun, ja.
Müssen wir dieses Chaos wohl oder übel selbst sortieren, und zwar direkt an unserer eigenen Systemgrenze.
Genau das ist die Lösung.
Wie bauen wir denn also eine Infrastruktur, die dieses Problem auch wirklich nachhaltig löst?
Der technologische Ansatz hier ist eine strikte Standardisierung. Und zwar durch ein zentrales Mapping-System, das direkt am Ingestion Point sitzt.
Ingestion Point, also wirklich genau dort, wo die Fremddaten mein System überhaupt zum allerersten Mal berühren.
Exakt, der Türsteher, wenn man so will. Die Strategie ist, einen einzigen internen Master-Standardwert zu definieren. Beispielsweise schlicht das Wort iPhone.
Okay, das ist unser Ankerpunkt.
Richtig. Und das Mapping baut dann die Brücken. Alle eingehenden abweichenden Varianten, also sei es Apple iPhone, sei es komplett kleingeschrieben iPhone oder auch so kuriose Konstrukte wie iPhone mit großen Endbuchstaben.
Ja, die wildesten Sachen halt.
Genau. All diese Abweichungen werden abgefangen und in Echtzeit auf diesen einen sauberen Standardwert übersetzt. Und zwar bevor sie in deine eigentliche Datenbank geschrieben werden.
Aber warte mal. Das wirft doch sofort ein massives operatives Problem auf, oder nicht?
Mhm. Was meinst du?
Naja, wenn wir dieses klassische Mapping betreiben, dann muss ich doch jedes Mal, wenn ein Partner einen neuen Tippfehler einbaut oder vielleicht sein Payload-Format ändert, einen Entwickler oder einen Datenanalyst hinsetzen.
Mhm.
Der muss dann die Error-Logs auswerten und manuell eine neue Zuweisungsregel in den Code schreiben.
Ja, das war früher auch exakt so.
Aber bei zehntausenden Leads am Tag und ständigen Änderungen ist es doch ein absoluter Sisyphus-Job.
Mhm.
Das frisst dir doch alle Margen auf.
Und genau hier betritt jetzt die moderne künstliche Intelligenz das Spielfeld.
Ah, jetzt wird's spannend.
Ja, die KI ersetzt genau diese fehleranfälligen manuellen Regelsysteme. Und wir sprechen hier, ganz wichtig, nicht von einfachen Suchalgorithmen.
Sondern?
Sondern von KI-gestützter Semantikanalyse. Die KI nutzt dafür sogenannte Vektor-Embeddings.
Vektor-Embeddings. Erklär das mal ganz kurz für unsere Zuhörer.
Klar. Sie wandelt quasi Wörter in mathematische Vektoren um und platziert sie dann in einem riesigen mehrdimensionalen Raum.
Okay, also eine Art Koordinatensystem für Sprache?
Sehr gut ausgedrückt, ja.
Dadurch kann die KI dann mathematisch berechnen, wie nah zwei Begriffe rein semantisch beieinander liegen.
Ah, das heißt, die KI muss die exakte Zeichenfolge, die dann neu reinkommt, gar nicht vorher kennen.
Exakt. Wenn ein Partner plötzlich, sagen wir Apple, iPhone 14 Pro komplett ohne Leerzeichen sendet, dann vergleicht das Modell diesen neuen Vektor einfach mit den bekannten Vektoren.
Wow.
Es erkennt dann diesen mathematisch extrem geringen Abstand zu unserem internen Masterwert iPhone und ordnet ihn völlig autonom und in Millisekunden zu, ohne dass da auch nur eine einzige Zeile Code von einem Entwickler angepasst werden muss.
Ganz genau. Kein manuelles Eingreifen mehr. Und dieser Automatisierung durch echtes Kontextverständnis, die beschleunigt natürlich die Integration neuer Partner dramatisch.
Das glaube ich sofort.
Du musst dann nicht mehr wochenlang in Meetings sitzen, um irgendwelche Datenspezifikationen und Schnittstellen mühsam abzugleichen.
Du stöpselst die externe API einfach an und fertig.
Im Grunde ja. Die KI fungiert da als dein universeller Übersetzer, der diesen rohen, total chaotischen Datenstrom quasi im Vorbeifliegen in deine sauberen Schubladen sortiert.
Und das reduziert dann wahrscheinlich auch den Supportaufwand radikal, oder? Weil die ganzen Beschwerdetickets von Kunden, die wegen falsch kategorisierter Leads wütend sind, die gehen dann ja quasi gegen null.
Absolut. Das spart enorm viel Zeit und Nerven auf allen Seiten.
Das ist wirklich ein extrem mächtiges Werkzeug. Aber KI und dieses Mapping allein, das sind ja eigentlich nur die Ausführenden, oder?
Richtig, das ist nur das Handwerkszeug.
Wir brauchen ja auch eine übergeordnete Architektur, also strategische Spielregeln, um das Ganze auch wirklich stabil und sicher zu betreiben.
Absolut.
Es gibt da ja für dieses Problem einen echten Masterplan für saubere Daten. Der setzt sich laut unserer Analyse aus 5 essentiellen Bausteinen zusammen.
Genau, die 5 Schritte.
Lass uns diese Architektur mal gedanklich zusammen aufbauen. Womit starten wir da?
Der erste und wichtigste Baustein ist die Definition einer eigenen Datenontologie.
Okay, das klingt akademisch. Was heißt das konkret?
Du musst feste Standardwerte für alle geschäftskritischen Felder festlegen. Du musst dich fragen, wie genau lautet unsere interne Nomenklatur für Regionen?
Also entscheiden, ob wir Hamburg, HH oder Hamburg-Stack als Standard nehmen.
Richtig. Wie benennst du spezifische Lead-Status? Welche Plattformen existieren überhaupt in deiner Welt? Das ist dein absoluter Nordstern.
Verstehe. Weil wenn das System nicht weiß, wie das Zielformat eigentlich aussehen soll, dann läuft jede noch so schlaue KI-Transformation komplett ins Leere.
Ganz genau. Es braucht zuerst dieses glasklare Zielbild.
Gut, das haben wir. Was ist der zweite Baustein?
Der schließt direkt daran an. Die Normalisierung der Datenstrukturen. Also das harte Erzwingen einheitlicher Schreibweisen.
Ah, also alles, was mit Groß- und Kleinschreibung zu tun hat.
Genau das. Oder auch Sonderzeichen. Wenn wir nicht konsequent vorgeben, wie das behandelt wird, erzeugen wir auf der Datenbankebene sofort wieder fragmentierte Indizes.
Stimmt. Ein System, das zwischen Berlin kleingeschrieben und Berlin großgeschrieben unterscheidet, das operiert ja sofort wieder mit 2 verschiedenen Wahrheiten.
Exakt. Und genau diese Normalisierung, die bereitet die Daten dann auf den dritten Baustein vor, der wirklich absolut entscheidend für die Stabilität des Gesamtsystems ist.
Und der wäre?
Die zentrale Verwaltung des Mappings.
Okay, zentral ist hier das Stichwort, nehme ich an.
Ja, eine der allergrößten Gefahren in so wachsenden IT-Infrastrukturen ist nämlich verteilte Logik.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, du hast ein kleines Mapping-Skript im API-Gateway laufen.
Mhm.
Dann hast du noch eine weitere Übersetzungsregel irgendwo im internen CRM versteckt. Und dann läuft vielleicht noch ein drittes Skript drüben in der Abrechnungssoftware.
Ach Gott, da weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut.
Genau. Du kreierst damit unweigerlich massive Inkonsistenzen. Deshalb die Regel. Es muss einen einzigen zentralen Flaschenhals geben. Eine Middleware.
Ein Nadelöhr sozusagen.
Richtig. In dieser Middleware werden alle eingehenden Datenströme gebündelt und an einem einzigen Ort standardisiert.
Wir leiten also wirklich alle Flüsse durch dieses eine Nadelöhr. Sehr gut. Aber da wir, wie wir ja vorhin besprochen haben, nicht blind auf die KI vertrauen können, gerade wenn sich der Markt mal komplett ändert.
Richtig.
Brauchen wir da nicht auch noch einen Sicherheitsmechanismus?
Definitiv. Und das ist der vierte Baustein. Die systematische Überwachung neuer Parameter.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Naja, stell dir vor, auf einmal kommt eine völlig neue Produktkategorie auf den Markt. Sagen wir mal ein bahnbrechendes Augmented Reality Headset.
Okay.
Dann darf die KI das nicht einfach stumpf in den altbekannten Smartphone-Topf werfen, nur weil es von Apple ist.
Ah, logisch. Das wäre ja dann wieder fatal fürs Routing.
Genau. Solche semantischen Ausreißer, die müssen automatisch geflaggt und in eine Review Queue, also eine Warteschlange, zur Überprüfung geschoben werden.
Damit das menschliche Team dann das Datenmodell gezielt um diese neue Kategorie erweitern kann.
Exakt. Die KI übernimmt die Fleißarbeit, aber bei echten Neuerungen steuert der Mensch nach.
Das macht absolut Sinn. Und das führt uns dann wahrscheinlich zur finalen Ausbaustufe, dem 5. Baustein, richtig?
Ja, und das ist die automatische Validierung vor der Weiterverarbeitung. Wir verlagern den kompletten Prüf- und Transformationsprozess ganz nach vorne, wirklich an den allerersten Kontaktpunkt der Systemgrenze.
Das ist im Grunde 1:1 dieses Prinzip eines Türstehers vor einem exklusiven Club, über das wir vorhin kurz gesprochen haben.
Erklär das Bild nochmal, das passt nämlich perfekt.
Also du lässt die Massen an Gästen ja nicht erst durch die Eingangstür in den Club strömen, lässt sie an die Bar gehen, sich auf der ganzen Tanzfläche verteilen.
Nur um dann im Nachhinein panisch durch die Menge zu laufen und die Leute auf ihren Dresscode hin zu überprüfen.
Genau. Und sie dann im absoluten Chaos wieder rauszuwerfen. Das blockiert doch den ganzen Ablauf drin. Stattdessen scannst du jeden einzelnen Gast direkt und kompromisslos vorne an der Eingangstür.
Ein toller Vergleich. Und wenn dann der eigentlich hochkarätige VIP-Gast in dreckigen Turnschuhen an der Tür auftaucht?
Dann schickt unser KI-Türsteher ihn aber nicht einfach weg, oder?
Richtig. Die Garderobe reicht ihm in Millisekunden die passenden Lederschuhe. Das ist quasi unser semantisches Mapping.
Genial.
Sie zieht sie ihm an und erst dann öffnet sich die Tür zum Club. Er betritt das System also bereits im absolut perfekten Format.
Und wer sich partout nicht anpassen lässt oder eigentlich in der komplett falschen Stadt vor dem Club steht,
der wird abgewiesen. Und zwar bevor er das System auch nur eine Sekunde lang belastet.
Weißt du, dieser Middleware-Ansatz, also dass man die Validierung, die Dublettenprüfung und das zentrale Mapping durchführt, noch bevor irgendein nachgelagerter Workflow ausgelöst wird, das ist wirklich der Goldstandard heute.
Ohne Zweifel.
Wir haben in der Quelle ja auch gesehen, dass sich spezifische Infrastrukturanbieter, wie zum Beispiel Leadnotes, exakt auf dieses Türsteherprinzip spezialisiert haben.
Ja, genau. Die haben das quasi perfektioniert.
Die bieten diese vorgelagerte Reinigungsschicht ja als komplett fertige Architektur an. Man kann sich das bei denen wohl auch in kostenlosen 1.1-Demos live ansehen.
Das lohnt sich auch. Da sieht man dann direkt, wie stark verschmutzte Payloads in echten Millisekunden strukturiert werden.
Und das alles, ohne dass die eigene Kerndatenbank jemals davon erfährt, dass da draußen eigentlich Chaos herrschte.
Genau, das ist der Kern einer wirklich resilienten Architektur. Weißt du, Datenkonsistenz, das fühlt sich in der Theorie oft so an wie ermüdende IT-Bürokratie.
Oh ja, total trocken eigentlich.
Gerade wenn man ganz am Anfang steht und vielleicht erst so 2, 3 Partner anbindet, da denkt man, ach, das mache ich mal schnell per Hand.
Mhm, der klassische Anfängerfehler.
Aber dieses radikale Vorabdefinieren von Werten und das rigorose Durchsetzen direkt an der Systemgrenze, das ist wirklich das einzig funktionierende Fundament für Skalierung.
Wer technische Schulden in genau diesem Bereich aufbaut, der zahlt später einfach einen exponentiellen Preis an menschlicher Arbeitszeit, nur um das Chaos wieder irgendwie einzufangen.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Und das, lieber Zuhörer, ist auch der zentrale Takeaway für dich und jeden, der eigene Projekte vorantreibt. Egal, ob du jetzt ein gewaltiges Lead-Management-System hochziehst, ob du in deinem Unternehmen eine CRM-Migration leitest.
Oder auch, wenn du einfach nur dein ganz privates, eigenes, digitales Informationsökosystem in Notion strukturierst.
Ganz genau. Bau den Türsteher direkt an die Eingangstür. Bereinige die Daten, bevor sie in dein System fließen.
Richtig.
Zum Abschluss, hast du noch einen Gedanken für uns, der diese ganze Thematik vielleicht noch einen Schritt weiter in die Zukunft denkt?
Ja, absolut. Wenn wir uns nämlich mal diese enorme Geschwindigkeit ansehen, mit der Large Language Models sich aktuell weiterentwickeln, da stellt sich für mich eine echt fundamentale Frage für die IT-Architektur der Zukunft.
Okay, hau raus.
Momentan nutzen wir KI primär als Dolmetscher. Also einen Dolmetscher, der das Chaos menschlicher und maschineller Dateneingaben noch mühsam in unsere starren, traditionellen Datenbankstrukturen übersetzt.
Wir zwingen die Daten also quasi immer noch in ein vordefiniertes Schema.
Genau. Wenn diese Modelle aber bald in der Lage sind, jeden noch so unstrukturierten Dialekt, jede noch so chaotische JSON-Payload in Echtzeit semantisch fehlerfrei zu begreifen,
ja,
werden wir dann in 5 oder 10 Jahren überhaupt noch normalisierte Tabellen, starre Standardwerte und diese hochkomplexen Mapping-Regeln brauchen?
Oh wow, das ist eine steile These.
Oder werden die Systeme der Zukunft ihre Daten einfach völlig roh und unstrukturiert miteinander austauschen, weil die empfangende Infrastruktur den Kontext sowieso fließend interpretiert, ohne dass je wieder ein menschlicher Entwickler definieren muss, dass Apple iPhone und iPhone verdammt nochmal dasselbe sind?
Das ist wirklich ein echter Paradigmenwechsel. Das würde das Grundprinzip von relationalen Datenbanken, wie wir sie seit Jahrzehnten bauen, ja komplett überflüssig machen.
Richtig.
Keine starren Tabellen mehr, sondern rein semantisches Verständnis auf Abruf. Krass. Nimm diesen faszinierenden Gedanken mal für dich mit, wenn du das nächste Mal verzweifelt versuchst, eine völlig chaotische Liste in ein perfektes Excel-Sheet zu zwingen.
Genau. Denk an die Zukunft.
Und hey, egal ob in deinem Kalender für dieses Wochenende nun Barbecue-Party oder einfach nur Grillen steht, schalt ab, leg das Smartphone weg und genieß es einfach.
Viel Spaß dabei.
Danke, dass du bei unserer tiefgehenden Betrachtung heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal.